Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme seit einiger Zeit viel Kaputtes wahr. Viel Gegeneinander, Geschimpfe und Gezeter, Spannungen und Spaltung, Hass und Gewalt. Es macht mich traurig, vom 8 Minuten und 46 Sekunden dauernden Todeskampf von George Floyd zu hören. Ich erschrecke, wenn ich höre, wie verbreitet Rassismus auch in Deutschland ist und was Menschen mit nicht weißer Hautfarbe bei uns alles erdulden müssen. Genauso machen mich aber auch die gewalttätigen Ausschreitungen und Plünderungen traurig, die in den letzten Tagen so passiert sind. Und wenn man hört, was Polizisten sich heutzutage alles gefallen lassen müssen, dann merkt man auch da, da stimmt doch irgendwas nicht. Was in der Gesellschaft sichtbar wird, hat seinen Ursprung, denke ich, in den kleineren Zellen. Ehen und Familien, die Defekte der Gesellschaft, die kommen ja irgendwo her. Kaputte Familien, Erziehungsprinzipien mit ungeahnten Folgen, ein Mangel an Wahrheit und Orientierung. Durch unsere Gesellschaft, unsere Familien, unsere Ehen und Beziehungen, da gehen Risse, größere und kleinere. Manche springen deutlich ins Auge, andere sind kaum wahrzunehmen. Und auch durch so manches Menschenleben gehen Risse. Da und dort tritt das Kaputte zutage, oft bleibt es im Umfeld aber auch verborgen und man bleibt damit alleine und leidet halt still. Vor einiger Zeit bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, der mich seither bewegt hat. Darin heißt es in der älteren Elberfelder Bibelübersetzung: Du wirst genannt werden Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Dieser Vers ist zu finden im Jesaja-Buch, Kapitel 48, Vers 12. Du wirst genannt werden Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Immer wieder kam mir dieses schöne Bild in den Sinn: Vermaurer von Lücken. Die Leute, die die Risse ausbessern, die die Breschen in der Mauer wieder zumauern. Sollen wir, die wir uns Christen nennen, nicht solche Menschen sein? Wie können wir das sein, Vermaurer von Lücken? Dieser Frage möchte ich heute einmal nachgehen. Und dazu schauen wir zunächst auf den Bibeltext, in dem dieses Bild verwendet wird. Und dann überlegen wir, wie wir es für uns zur Anwendung bringen können. Also noch einmal, dieser Bibeltext ist zu finden im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 58. Und dort bekommt Jesaja von Gott diesen Auftrag: Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang, halt dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen: Wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreift doch: Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus: Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien, und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Finger zeichnen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten, und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen, die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs eures Vorfahren genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Zunächst einmal begegnet uns hier ein Volk, das sich über seinen Gott wundert. Die Menschen wenden sich täglich an Gott, sie wollen ihn verstehen, sie wollen sich von ihm führen lassen. Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, dann suchen sie ihn auf, um eine Entscheidung zu bekommen. Sie wünschen sich die Nähe Gottes, sie fasten sogar, laufen mit gesenktem Kopf herum, kleiden sich in Sack und Asche. Das heißt, sie investieren richtig in ihre Religion. Aber ihre Religiosität bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Wozu fasten wir? Warum quälen wir uns? Gott sieht uns nicht. Er schenkt uns keine Beachtung. Der Return on Investment stimmt ihrer Ansicht nach nicht. Ein böser Gott, nicht? Man studiert ihn, versucht die richtigen Knöpfe zu drücken, man diszipliniert sich so weit, dass er doch eigentlich zufrieden sein müsste. Man wendet die richtigen religiösen Formeln an, aber Gott spielt nicht mit. Böser Gott. Ich sage immer, das ist ein magisches Verständnis von Gott. Dahinter steht die Vorstellung, dass man Gott beeinflussen kann. Dass er das tut, was man will, wenn man nur die richtige Bedienungsanleitung anwendet. Das gibt es bei uns Christen heute durchaus auch. Die einen sprechen die nötigen Gebete, die nötige Anzahl von Gebeten. Sie gehen regelmäßig in die Messe, zünden Kerzen an, halten die Rituale ein. Die anderen meinen, dass es nötig ist, den Fernseher wegzuschließen und den Frauen vorzuschreiben, Rock und Kopftuch zu tragen. Wieder andere proklamieren Bibelverse. Und bitte versteht mich richtig, nichts von dem muss falsch sein. Es wird dann falsch, wenn ich diese Dinge als Hebel benutze, um Gott zu bewegen. Im Grunde will ich dann Gott beeinflussen, damit er mir Gutes tut. Ich will Gott in der Tasche haben. Verständlich, aber nicht richtig. Was machen wir denn, wenn Gott mal nicht so handelt, wie wir es erwartet haben? Wir haben doch alle Knöpfe gedrückt. Haben wir womöglich einen übersehen? Kennen wir einen bestimmten Knopf vielleicht noch gar nicht? Wenn wir jetzt im Text weitergehen, dann könnte man zunächst den Eindruck haben, dass das tatsächlich der Fall ist. Gott sagt, welche Knöpfe es noch so alle gibt. Im Kern, denke ich, geht es aber um etwas ganz anderes. Aber dazu kommen wir nachher. Gott zählt jetzt zunächst einmal auf, was er sich so vorstellt. Fasten, religiöse Riten, schön und gut, aber eigentlich habe ich ganz andere Vorstellungen. Ich sehe da diverse Defizite bei euch. Da werden religiöse Methoden verwendet, wie zum Beispiel das Fasten. Aber die Religiosität hat keine Auswirkungen auf das Handeln der Menschen. Es wird derweil gedankenlos weitergearbeitet, es werden Geschäfte abgeschlossen, Arbeiter werden ausgebeutet. Das Fasten bewirkt keine Annäherung an Gott. Es wird sogar heftig gestritten. Gott spielt da keine Rolle. Und das bringt es natürlich nicht wirklich. Schließlich geht es doch um ihn. Und dann zählt Gott auf, was ihm nicht gefällt. Fasten oder Gottesdienst, der ihm gefallen könnte, das wäre zum Beispiel die zu Unrecht Gefangenen freilassen, niemanden unterjochen, Unterdrückte befreien, Unterdrückung beenden, sein Essen mit den Hungrigen teilen, heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmen, für Kleidung sorgen, wo Not herrscht, für die eigene Familie sorgen, kein Hohn oder Überheblichkeit, kein Betrug, denen helfen, die in Not sind, den Sabbat halten. Wenn man sich diese Liste so anschaut, dann bekommt man schon den Eindruck, dass in der damaligen Gesellschaft einiges im Argen war. Gott spricht das ja nicht von ungefähr an. Das waren ja Themen, die offensichtlich problematisch waren. Und da gibt es so manche Risse und Breschen und Lücken in dieser Gesellschaft. Verachtung ist normal, sogar in der eigenen Familie. Menschen werden unterdrückt, Notleidende werden alleingelassen. Kriminalität ist an der Tagesordnung. Dieses Gesellschaftsgebäude, das Gott da beschreibt, das ist reichlich kaputt. Und bei dem, was der Prophet sagt, wird ganz klar, Gott steht auf der Seite der Unterdrückten, der Armen und Ausgebeuteten. Und zu seinem Volk sagt er, ihr habt einen Auftrag, das Kaputte wieder ganz zu machen, die Risse zu heilen, die Lücken zuzumauern. Das will ich von euch. Fast wie zum Ansporn stellt Gott seinem Volk vor Augen, was werden könnte. Und ich zähle nochmal einfach so ein paar Stichworte auf. Ein guter Ruf. Wer wünscht sich das nicht? Heilung. Die Nähe Gottes spürbar und erfahrbar. Ein gutes Leben. Geleitet sein von Gott. Innere Zufriedenheit. Und auch ein erfrischter Körper. Und dann? Das Erleben, dass die Leute die alten Ruinen wieder aufbauen können und dass die Risse in den Mauern ausgebessert werden, die Straßen erneuert werden, die Städte wieder bewohnbar gemacht werden. Da haben wir das Bild des Volkes nach der Rückkehr aus dem Exil. Wer die Predigt vom letzten Sonntag gehört hat, der hat das wohl noch im Ohr, was damals unter Nehemia und Esra geleistet wurde. Da wurde so manche Lücke in der Mauer geschlossen, bis schließlich alles wieder hergestellt war. Die Risse in der Mauer, die Lücken, die den äußeren Schaden anzeigen, die sind ein deutliches Zeichen für den inneren Schaden, der sich durch das ganze Volk und die Gesellschaft zieht. Solange der innere Schaden nicht beseitigt ist, kann auch der äußere Schaden nicht angegangen werden. Und so werden die Lücken und Risse in der Mauer zum Sinnbild für die tiefen Risse zwischen den Menschen, die innerhalb dieser Mauern Schutz suchen. Schauen wir uns um, dann entdecken wir auch heute Schäden und Risse. Unsere Gesellschaft ist global, vernetzt, modern und digitalisiert und doch so kaputt. Fast meine ich, Gott hören zu können, wie er den Finger in die Wunden legt. Rassismus. Das ist doch nicht in Ordnung. Gott hat alle Menschen gleich geschaffen. Das gibt allen von vornherein schon einmal die gleiche Würde. Wenn Gott alle Menschen liebt, wie können wir es wagen, Unterschiede zu machen? Politik, die nicht das Wohl aller im Blick hat, ist eigentlich Machtmissbrauch. Wie sollte Gott das gut finden können, der die von ihm eingesetzten Könige gern auch mal als Hirten bezeichnet? Ne? Hirten, die kümmern sich darum, dass die gesamte Herde ausreichend gesunde Weide findet. Oder eine Gesellschaft, die kein Herz für Flüchtlinge hat und für Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Das kann Gott nicht gefallen, der doch will, dass wir heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmen. So heißt es hier in Vers 7. Natürlich soll man sinnvolle politische Steuerung nicht vernachlässigen. Aber die Prinzipien Gottes aus den Augen zu verlieren, das wäre fatal. Ein anderes Thema. Ungeborene Babys bedenkenlos töten, weil eine Gesellschaft das zutiefst egoistische Motto gutheißt, mein Bauch gehört mir. Was wird Gott davon halten, der doch jedes Geschöpf im Bauch seiner Mutter wunderbar gestaltet? Aber wir müssen gar nicht bei diesen großen gesellschaftlichen Themen stehen bleiben. Ne, die sind ja oft so fern, was kann ich da schon tun? Ja, und dann wendet man sich wieder dem Alltag zu. Aber Gott macht in unserem Text ja auch auf das aufmerksam, was wir direkt in unserem Umfeld falsch machen können. Also zum Beispiel macht er darauf aufmerksam, dass manche ihr eigenes Fleisch und Blut vernachlässigen. Da sind Probleme in der Familie. Da läuft etwas nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Er spricht von Zank und Streit während dem Fasten. Das kommt uns doch gleich viel näher. Was muss Gott ansehen, wenn er uns in unserer Familie oder in der Ehe oder in unseren Beziehungen, die wir so in der Welt haben, wenn er uns da über die Schulter schaut? Ehrst du deine Eltern so, wie Gott sich das vorstellt? Ist gegenseitige Unterordnung ein Prinzip in eurer Ehe? Achtest du den anderen höher als dich selbst? Liebst du so, wie Jesus dich beauftragt hat? Auch wenn du anderer Meinung bist, auch wenn sich der andere wie ein Feind benimmt? Oder wie ist das? Muss Gott Vernachlässigung mit ansehen? Gleichgültigkeit? Stechen dich die Verletzungen, die du anderen zufügst, überhaupt noch in die eigene Seele? Das sollten sie, denn sie verletzen Gottes Herz. Wann hast du das letzte Mal eigentlich um Entschuldigung gebeten? Kümmerst du dich um andere und erwartest du lediglich, dass andere sich um dich kümmern? Die Sache hat immer zwei Seiten. Bestimmt verspürst du so manche Risse in deinem eigenen Leben, ausgelöst von anderen, die das womöglich noch gar nicht mal merken. Vielleicht kämpfst du um Liebe oder Anerkennung. Vielleicht fühlst du dich regelmäßig missverstanden. Vielleicht leidest du unter seelischer oder gar körperlicher Misshandlung. Womöglich bist du ganz alleine mit deiner Not, weil du es nicht wagst, jemandem davon zu erzählen. Und glaub mir, ich weiß, wie schlimm das ist. Und ich will das nicht kleinreden. Du hast es da schwer, wenn dir es so geht. Aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gilt eben auch das Umgekehrte. Auch du wirst schmerzende Breschen in das Leben deiner Mitmenschen reißen. Womöglich merkst du das auch gar nicht. Oder du hältst es für dein gutes Recht. Und Gott reibt sich die Augen und denkt, echt jetzt? Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir nicht auf die anderen schauen dürfen, sondern wo wir auf uns, wo ich auf mich schauen muss. Gott will es ja eigentlich ganz anders haben. Er hat kein Interesse daran, dass wir mit Lücken und Rissen leben müssen. Und auch nicht daran, dass wir Lücken reißen. Nach seinem Plan sollen wir Vermaurer der Lücken sein. Und das bedeutet mehr, als dass wir gelegentlich mal so für einen guten Zweck spenden, der irgendwo eine Lücke schließen könnte, der irgendwo dieser Zweck, ne, dass da irgendwo geholfen wird und da gebe ich mal ein bisschen was hin. Das ist nicht gemeint. Das ist eine gute Sache, aber das ist nicht gemeint. Gott ruft uns zu etwas anderem. Er ruft uns auf, unsere Komfortzone zu verlassen. Er verlangt von uns, dass wir mit Bewusstsein auf unser eigenes Leben schauen und uns fragen, ob da alles in Ordnung ist. Oder gibt es da Einstellungen und Handlungsweisen, die Gott nicht gefallen können. Aber verstehen wir das jetzt nicht falsch? Hier geht es nicht darum, die richtigen Knöpfe für den Automaten Gott zu nutzen. Das klingt zwar in unserem Text so ein bisschen so. Wenn du so handelst, dann wird. Trotzdem ist dieses Handeln eben nicht ein Handeln, um Gott gefügig zu machen, quasi seine Allmacht für uns nutzbar zu machen. Darum geht es nicht. Das wäre der vollkommen falsche Ansatz. Es geht um etwas anderes. Wir sollen Partner werden in Gottes Mission in dieser Welt. In einer Welt voller Schmerzen und Zerbruch sollen wir Gottes Botschafter sein. Wir sollen die Nöte um uns herum erkennen und ihnen begegnen. In seinem Namen. Wir haben eine Berufung und einen Auftrag. Diese Beauftragung ist durch Jesus in den Bereich des Möglichen gerückt. Jesus ist der eigentliche Vermaurer der Lücken. Er hat den großen Riss zwischen Himmel und Erde beseitigt. Er hat zusammengefügt, was nach Gottes Willen zusammengehört: den heiligen Gott und seine sündigen Geschöpfe. Er hat die Sünde besiegt, die uns von Gott trennen musste. Wer im Glauben die stellvertretende Tat von Jesus für sich persönlich in Anspruch nimmt, für den ist diese große Kluft zu Gott zugemauert. Und damit haben wir neues Leben. Wir gehören zu einer neuen Welt, zu Gottes Welt. Und von ihm bekommen wir eine neue Berufung und Beauftragung. Wir werden jetzt von Jesus in die Welt gesandt, wie er in die Welt gesandt war. Natürlich, wenn wir zu Vermaurern von Lücken werden sollen, dann können wir nur nachmachen, was er vorgemacht hat. Und wir können das nur in seiner Kraft tun, nicht aus eigener Kraft. Das heißt, wir können es nur tun, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Ja, wir reißen Klüfte auf, wir verletzen andere, wir treffen falsche Entscheidungen, aber Jesus hat uns gelehrt, dass wir beten können: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die göttliche Möglichkeit, eine Lücke zu verschließen. Und wir beten weiter: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt doch so viel wie: Bewahre uns bei der nächsten Gelegenheit davor, zum Lückenaufreißer zu werden. Schenk, dass wir das Böse überwinden und die Lücken, die es reißen will, verschließen können. Weil Jesus für uns gestorben ist, ist möglich geworden, was vorher unmöglich war. Weil wir mit ihm gestorben sind, wenn wir an ihn glauben, sind wir auch für die Sünde, für das Zerstörerische gestorben. Weil wir mit ihm auferstanden sind, leben wir ein neues Leben aus seiner Kraft. Und so wird möglich, was wir alleine nicht hinbekommen können. Jesus bewirkt es, weil er in uns lebt. Wenn wir es seinem Heiligen Geist erlauben, dann bewirkt er in uns eine Veränderung zum Guten. Er erzeugt in uns eine Abscheu vor dem Bösen und weckt stattdessen den Wunsch, die Risse, die das Böse erzeugt hat, zu heilen. Da geht es ganz offensichtlich nicht darum, dass wir über Gott verfügen könnten. Es geht nicht darum, dass wir die richtigen Knöpfe kennen, damit er uns so hilft, wie wir es uns wünschen. Die Richtung ist genau andersrum. Gott begegnet uns und er erzeugt in uns ein Verlangen danach, das zu tun, was er sich wünscht. Wenn wir uns mit Gottes Willen eins machen, dann bekommen wir eine ganz besondere Beauftragung. Im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, werden wir zu Gnadenvermittlern, Hoffnungsgebern, Vergebungsbringern, Friedensstiftern. Das, was so groß klingt, das geschieht da, wo wir sind, da, wo wir leben, wo wir reden und handeln. Ich habe meine Predigt ja mit großen Themen angefangen: Rassismus, Polizeigewalt, Plünderungen, Gewalt gegenüber Polizisten. Und ich habe schwierige Themen angesprochen wie Abtreibung. Da könnte man leicht auf die Lamentierschiene verfallen: Da müssen die da oben aber mal was gegen tun. Und das mag stimmen. Es ist sicherlich gut, wenn die Politik sich dieser Themen annimmt und sie in den Blick nimmt. Und ich glaube, das geschieht in vielen Bereichen durchaus auch. Aber es gibt ja eben noch einen ganz anderen Ansatzpunkt, einen, der uns viel näher ist. Und eigentlich ist der auch viel einfacher. Der Typ, der dich am Morgen im Spiegel anschaut, der muss anfangen, etwas zu tun. Wenn du am Morgen noch etwas ungläubig so in dieses vage, bekannte Gesicht schaust, dann solltest du gleichzeitig mit dem Waschen anfangen zu beten: Herr, zeig mir die Lücken, die ich heute zumauern kann. Was kann ich beitragen, damit der Streit beigelegt wird? Was kann ich tun, damit meine Frau sich wertgeschätzt fühlt? Was kann ich tun, damit meine Kinder ihr Potenzial entfalten können? Was kann ich tun, damit es meinen alternden Eltern gut geht? Was kann ich tun, um auf der Arbeit das Gegeneinander der Kollegen zu durchbrechen? Was kann ich tun, um Mobbing zu beenden? Was kann ich tun, um im Internet Hass und Zwist und Fake News nicht zu verstärken und so das Böse zu verbreiten? Wo kann ich freundlich sein? Welche Not kann ich lindern? Wer braucht meine Gastfreundschaft? Wenn ich so bete, dann werde ich zu einem Versöhner der Zerstrittenen, einem Heimatgeber der Geflüchteten, einem Liebesspender für die Verhassten, einem Mutmacher der Entmutigten, einem Helfer der Hilfsbedürftigen. Ich werde zu einem Vermaurer der Lücken. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist das unser Auftrag. Also, auf geht's. Gott wird dich dabei segnen, denn das ist sein Auftrag für dich. Amen.